große Herausforderung ist, sich wahrzunehmen, wie stark man selbst, ob man das will oder nicht, von rassistischen Wahrnehmungsformen geprägt ist.
Also ich glaube, eine Idee ist, dass man wirklich als weißer Theologe, der ich bin, wirklich darauf hört, wie andere Theologien ausschaut, dass man sie ihnen eine Stimme gibt.
Weil ja die Unterschiede oder das Anderssein noch nicht das Problem sind, ganz im Gegenteil.
Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
War Jesus wirklich weiß? Ist Gott wirklich ein weißer alter Mann mit Bart im Himmel? Vielleicht müssen manche Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt schmunzeln, aber so weit sind die Bilder nicht hergeholt. Und bei dieser Podcast-Folge geht es auch genau darum, um Weiß und Schwarz. Und darum spreche ich mit der Pastoraltheologin und OSZE-Sonderbeauftragten Regina Pollack und dem evangelischen Neutestamentler Markus Oehler über Rassismus und weiße Fragilität in kirchlichen Strukturen. Im Zuge der Rassismusdebatte heißt es ja oft schnell, man darf das ja gar nicht mehr sagen, alles ist verboten, wie soll ich jetzt dazu sagen, das N-Wort geht auch nicht mehr. Aber ist denn wirklich alles verboten, wenn es um einen sensiblen Umgang mit rassistischen Strukturen in der Kirche geht? Das frage ich gleich Regina Pollack, denn sie ist die OSZE-Sonderbeauftragte für Rassismus und Antisemitismus.
Ich glaube, dass die Fragestellung verboten oder gebotene Sprache eigentlich zu kurz greift. Denn wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, setzt seiner Entstehungsgeschichte und vor allen Dingen seinen nach wie vor auch heute wirklich manifesten Auswirkungen auf Menschen, vor allen Dingen mit anderer Hautfarbe, aber auch auf Muslime, und dann quasi die eigenen rassistischen Strukturen in der eigenen Wahrnehmung entdeckt, dann wird man außerhalb von Geh- und Verbotskategorien denken, dann ist eine veränderte Sprache eigentlich eine Folge einer veränderten Sicht auf Menschen und ein Ausdruck davon, dass man sensibilisiert ist für Ungerechtigkeit und Ungleichheit infolge von Rassismus. Es bringt auch politisch relativ wenig, auch im Bereich der OSZE ist die primäre Frage nicht die der Sprachregelung, also das ist etwas, das dort eigentlich kaum diskutiert wird, sondern da geht es vor allen Dingen um die Sicherung, Förderung und Wahrung von Menschenrechten gegenüber allen Menschen, unabhängig von ihrer Rasse, von ihrer Religion, von ihrer ethnischen Herkunft, in Bezug auf geschlechtliche Identität. Also das übersteigt eigentlich die Sprachfrage.
Warum ist dann die Gleichheit aller Menschen in kirchlichen Strukturen, was ja eigentlich angesichts der christlichen Nächstenliebe eine Selbstverständlichkeit sein sollte, noch keine Selbstverständlichkeit? Regina Pollack, es ist ja eigentlich die Gleichheit aller Menschen eingeschrieben ins Christentum. Gelebt wird es noch nicht. Woran hapert es da?
Ich glaube, auch das ist eine Frage des geschichtlichen Erbes. Wenn wir uns unsere Wertestudienergebnisse anschauen, dann gibt es nach wie vor einen Zusammenhang zwischen religiöser Einstellung und Einstellung gegenüber Menschen aus anderen Kulturen oder mit anderer Religion. Ich glaube, da spiegelt sich einfach wieder, dass christliche Kirchen, ja nicht quasi unabhängig von Gesellschaft existieren und gesellschaftliche Trends oder Dynamiken an den Kirchentoren Halt machen, sondern dass jetzt die Gläubigen in den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften natürlich auch immer von ihrer Geschichte geprägt sind. Und zu dieser Geschichte gehört nicht nur in Europa, aber wenn wir uns jetzt auf den europäischen oder den österreichischen Kontext fokussieren, gehört auch das Erbe des Rassismus und der damit verbundenen Wahrnehmung von Menschen. Und die spiegeln sich bis heute wieder. Also wir wissen aus der europäischen Wertestudie, dass Menschen mit einer eher sehr traditionalistischen Religiosität, die keine religiöse Praxis haben und eher autoritär sind, dann auch eine signifikant hohe Neigung zu fremdenfeindlichen Einstellungen haben. Aber das ist nicht der einzige Faktor, da wissen wir eben auch, dass hier ökonomische Fragen eine Rolle spielen, die Frage der politischen Einstellung, die Frage des Einkommens, die Frage des Geschlechts, also das ist bei Männern in der Regel stärker ausgeprägt, dieser Zusammenhang, als bei Frauen, die Frage der Generation, also es ist bei älteren Menschen stärker ausgeprägt als bei jüngeren, und sogar die Frage der Konfession, also der Zusammenhang ist bei Orthodoxen stärker ausgeprägt als bei Protestanten zum Beispiel. Die Katholiken und Katholikinnen sind da in der Mitte. Also es gibt hier, man sieht hier sehr deutlich, dass Religiosität halt kein Kontext-, gesellschafts- und kulturabhängiger Faktor ist, sondern immer eingebettet ist in eine geschichtliche und gesellschaftliche Dynamik und diese Erb- und die Erbschaften, die damit verbunden sind.
Ich möchte das Wort gleich an Markus Oehler weitergeben. Sie sind ja Neutestamentler. Regina Pollack hat jetzt über gesellschaftliche Traditionen gesprochen, Historie. Und da frage ich mich, wann ist die Entwicklung auch gewesen, dass Jesus weiß geworden ist? Ein weißer Jesus, den hat es wahrscheinlich nicht geben können, ist ja auch Zeichen einer, ich sage es jetzt einfach mal ganz salopp, einer rassistischen Struktur. Also wie und wann ist Jesus weiß geworden und ist das eine europäische Inkulturation, die man wieder rückgängig machen kann?
Naja, wann Jesus weiß geworden ist, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es, wie Sie richtig sagen, eine Inkulturation ist, eine Inkulturation in das römische Bildmotiv des Mannes, der dafür sorgt, dass Leute behütet werden, oder des Lehrers. Und in diesen Darstellungen, in denen wir zum ersten Mal auch Farbe haben, in den Katakomben, ist Jesus als ein weißer Mann dargestellt, weil man sich halt so gedacht hat, dass er ausschaut. Oder dass er so dargestellt werden sollte, weil das das kulturelle Umfeld der Betrachter und Betrachterinnen war. Insofern wäre ein Jesus oder ist ein Jesus in einem äthiopischen Kontext, schaut aus wie ein Äthiopier und nicht wie ein weißer Mann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber natürlich ist es dann so, dass innerhalb des Christentums, das eben dann sehr stark von dem nordwestlich europäischen Kulturraum geprägt worden ist, dass das einfach dann dieses weiße Bild weitergetragen hat und verfestigt hat. Und als die Missionsreisen dann losgegangen sind, dieser weiße Jesus in alle Weltgegenden gebracht worden ist. Und sehr selten Missionare darüber nachgedacht haben, ob das überhaupt passt. Ich hänge wahrscheinlich, so wird auch in der gegenwärtigen Diskussion immer vorgebracht, damit zusammen, dass der weiße Jesus eben auch eine Herrschaftsfigur ist, als Überlegener, wie eben auch die Missionare selbst, die weiß waren, den Eingeborenen sozusagen präsentiert wird. Das hat sie verfestigt. Ich würde aber vielleicht zu der Frage der Grundlagen des Christentums, die damit ein bisschen auch thematisiert worden sind, noch sagen, die Frage ist für mich, ob das Christentum jemals ohne solche Vorstellungen gewesen ist. Also auch wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, gibt es natürlich Stereotypen über bestimmte Völker. Wenn wir an die frühe Ausbreitung des Christentums denken, dann ist das erst sehr spät in die Länder der sogenannten Barbaren, ist man da aufgebrochen, um auch dort das Evangelium zu verkündigen. Also es gibt da auch schon starke Vorbehalte gegenüber anderen Völkern, die immer wieder mal zum Ausdruck kommen. Alle Zyprioten lügen, heißt es im ersten Thessalonicher, heißt es im Titusbrief. Insofern, da findet sich schon sowas. Und das gehört, wie Regina Pollack ganz richtig gesagt hat, einfach zu der kulturellen Prägung, zu der gesellschaftlichen Prägung von Anfang an dazu. Und es ist dann halt einfach auch verstetigt worden und immer stärker gemacht worden.
Wobei ich da in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen möchte, wovon reden wir, wenn wir von Rassismus reden? Ja, also der Christian Gehlen hat ein sehr feines Buch über die Geschichte des Rassismus geschrieben, an dem man schon sehr deutlich sieht, dass der Rassismusbegriff, so wie wir ihn heute verwenden, schon quasi ein spezielles Konstrukt, jetzt nicht von der Kirche, sondern von weißen Herrschern und vor allen Dingen von der Wissenschaft ist und sich dann doch deutlich unterscheidet von Vorurteilsstrukturen oder Fremdfeindlichkeiten, wie wir sie in der Geschichte davor finden. Also Rassismus heute würde ich ja eher auch als ein ein politisches Ordnungskonstrukt bezeichnen, das sich dann an unterschiedlichen Differenzlinien festmacht, kann die Hautfarbe sein. Das können aber auch religiöse oder soziale Kategorien sein. In jedem Fall dient quasi eine kollektive Beschreibung einer anderen Gruppe dann dazu, diese legitimerweise auch ausschließen zu können und von Recht oder von sozialen Teilhabemöglichkeiten auszuschließen. Und ich würde die Hauptverantwortung dann nicht den Kirchen geben. Was man kritisch anmerken muss, ist, dass sie quasi im Wind mitgesegelt sind. Also gerade in der Geschichte des Kolonialismus waren ja die Hauptakteure nicht die christlichen Kirchen. Die hatten ja quasi aus der Sicht der damaligen Akteure ein Anliegen, das man aus heutiger Sicht nicht gutheißen kann, aber verstehen kann, weil es ihnen ja darum ging, quasi die Seelen zu retten. Ja? Und es gab auch immer wieder Widerstand unter christlichen Akteuren, ja? Also im Verlauf der kirchlichen Geschichte. Also ich denke jetzt an den Bartolomeus de las Casas. Ja? In der Auseinandersetzung sind jetzt schwarze Menschen Sklaven oder sind sie überhaupt Menschen? Da gab es schon auch immer wieder Stimmen, die sich da im Rekurs auf die Gleichheit aller Menschen durchaus auch kritisch zu Wort gemeldet haben. Also der kirchliche Anteil und der theologische Anteil ist, dass hier zu wenig Widerstand geleistet wurde und dass man im Windschatten von Machtinteressen mitgesegelt ist, buchstäblich. Aber der Rassismus ist kein Kind der christlichen Kirchen. Also das möchte ich schon sagen. Ja.
Rassismus kein Kind der Kirchen ist oder des Christentums, ist halt trotzdem die Frage. Sie haben jetzt beide gesagt, Stereotype, Vorurteile sind in diese Religion eingeschrieben. Es hat Vorurteile, Stereotype im Neuen Testament gegeben, im Alten Testament. Es hat den kirchlichen, christlichen Anteil an Sklaverei gegeben, an sonstigen rassistischen oder faschistoiden Systemen. Wie soll jetzt die Theologie 2023 auch im Zuge der Awareness-Debatte damit umgehen? Haben Sie da eine Idee?
Also ich glaube, eine Idee ist, dass man wirklich als weißer Theologe, der ich bin, oder auch Theologinnen, dass man wirklich darauf hört, wie andere Theologien ausschaut, dass man sie ihnen eine Stimme gibt. Man merkt es immer wieder jetzt verstärkt, dass es Bemühungen dafür gibt, Theologen und Theologinnen aus anderen Kulturen einzuladen, aus Afrika, aus Südamerika und so weiter, um sie wirklich auch in ein Gespräch hineinzubringen und nicht als die, denen man immer gegenüber fremd dasteht, zu betrachten und die man mit einer gewissen Verwunderung zuhört. Ich glaube, das funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger, weil einfach da auch Kulturunterschiede auch offen werden. Also man muss auch sagen, dass die Theologie sich ja in vielen Bereichen, vor allem im 20. Jahrhundert, durchaus weiterentwickelt hat, was das Bewusstsein gesellschaftlicher Phänomene angeht und so. Und es da natürlich auch Konfliktlinien mit Theologen und Theologinnen aus Afrika oder aus Asien geben kann. Das ist klar. Dennoch heute ist es für total wichtig, dass man sie zur Sprache bringt, hineinnimmt in Gespräche. Wir machen im Sommer einen Kongress von Neutestamentlern in Wien, wo es zu dem Programm dazugehört, Leute aus Gegenden mit hineinzunehmen, denen es nicht so leicht möglich ist, nach Europa zu kommen und dieses Gespräch zu fördern. Insofern tut sich da was, aber es könnte noch sehr, sehr viel mehr sein.
Also ein Punkt ist die selbstkritische Aufarbeitung der eigenen Theologiegeschichte. Die findet ja auch schon statt. Also ich nenne jetzt die postkolonialtheologischen Ansätze, die auch mittlerweile Gott sei Dank endlich im deutschsprachigen Raum rezipiert werden, nicht zuletzt von Jungwissenschaftlern und Jungwissenschaftlerinnen, die sich dieser Thematik widmen. Da ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum die Luft nach oben durchaus noch offen. Also da gibt es noch Weiterentwicklungsbedarf, das zu rezipieren. Das andere ist auch, das sage ich jetzt als praktische Theologin, sich auch anzuschauen, wie wirken sich theologische Systeme, ja, oder Theologumena, also einzelne theologische Gedanken und Theorien in der Praxis dann ganz konkret aus? Also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Theologie auch selbst oder alle Theologien immer auch selbst inkulturiert sind und damit natürlich dann Denkformen oder Strukturen befördern und transportieren können, die nicht quasi als eine Art Hoppala, sondern systemisch rassistische Einstellungen befördern. Also da müsste man sich dann immer genau den Zusammenhang anschauen, theologische Theorie und ganz konkrete christliche und kirchliche Praxis. Ein dritter Punkt ist für mich die Frage nach dem Umgang mit kulturellen Unterschieden, weil ja die Unterschiede oder das Anderssein noch nicht das Problem sind, ganz im Gegenteil. Also aus einer, sage ich jetzt mal, transkonfessionell-katholischen Perspektive kann es und gibt es das Christentum nur in unterschiedlich inkulturierten Formen. Die Schwierigkeit, und das ist quasi ein möglicher Anknüpfungspunkt an rassistische Vorstellungen, sind dann Höherwertigkeitsvorstellungen. Ja, also wenn man quasi beginnt, die Unterschiede zu hierarchisieren, und dann ist zufällig gerade die jeweils eigene Position die höhere, die bessere und daher auch die anzustrebende. Also das aber heißt, nicht Unterschiede zu verwischen oder zu verharmlosen, sondern sich hier wirklich mit Unterschieden auseinanderzusetzen. Und jetzt für die Katholiken und Katholikinnen, die hier zuhören, denke ich mal, wäre es auch ganz wichtig, sich die Stellungnahmen des katholischen Lehramts zum Rassismus anzuschauen. Die gibt es nämlich auch schon seit längerem. Allen voran Johannes Paul II. Hat sich mehrfach dazu ganz klar geäußert, dass der Rassismus in jeder Form eine Verletzung zum einen des Glaubens oder der Überzeugung von der Gleichheit aller Menschen sind, Stichwort Ebenbild des Menschen, und zum anderen eine Verletzung der Einheit der Menschheit. Also das kommt in unterschiedlichen Paraphrasierungen in verschiedenen Texten immer wieder vor. Das kennen aber viele unserer Gläubigen hierzulande so nicht und das wäre auch zu rezipieren.
Öler, Sie haben vorher von Stereotypen und Vorurteilen im Neuen Testament gesprochen. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, die Bibel ist eine rassistische Lektüre oder strotzt nur so von Vorurteilen. Es sind aber trotzdem Stellen dabei, die man mit dem heutigen Auge, mit dem Wissen, was man hat rund um Rassismus und Vorurteile, mit der österreichischen Geschichte auch und um den Nationalsozialismus, wahrscheinlich sensibler liest. Wie gehe ich jetzt als Christin, als Christ 2023 mit solchen Stellen um? Was ist da Ihre Empfehlung, dass man da nicht völlig drüber streicht und sagt, na ja, das war halt damals einfach so und dann hat man halt die Frauen so und die Syrer so und die Griechen so gesehen. Ja, was mache ich damit?
Ja, diese Stellen sind natürlich weit diskutiert und die Umgangsformen damit sind ganz unterschiedlich. Ich glaube, was man nicht machen sollte, ich fange erstmal mit dem an, man sollte sie nicht rausstreichen oder politisch korrekt umformulieren, weil sie damit verdeckt werden und die Geschichte, aus der sie kommen, verdeckt wird. Also man soll sich auf jeden Fall sich bewusst machen, man soll ganz ehrlich auch sagen, was da eigentlich steht und sich das eingestehen. Das Zweite ist, ich glaube, es ist schon ganz wichtig zu verstehen, in welchem historischen Kontext solche Texte stehen. Sie auch vergleichen mit anderen Texten, die jetzt nicht christlicherseits entstanden sind, um zu sehen, dass sie dabei partizipieren an vielen Vorurteilen, die gegenüber anderen Völkern, anderen Menschengruppen bestanden. Und das Dritte, was ich denke, ist, dass man daraus lernen muss, und das ist das Wichtigste eigentlich, seine eigenen Flecken wirklich in den Blick zu nehmen, zu fragen, wo sind denn die Aussagen, die in unserer Zeit passieren, die vielleicht auch mir selbst passieren, die in der evangelischen Theologie immer noch transportiert werden oder auch in der katholischen Theologie immer noch transportiert werden. Das ist, glaube ich, das, worauf uns diese Texte verweisen können, dass nichts ideal ist, sondern dass es immer noch etwas zu bearbeiten gibt und Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge gelenkt werden muss. Das betrifft in der Theologie, also ich kann jetzt nicht für die Exegese zumindest sprechen, betrifft es einen großen Teil der neutestamentlichen Exegese, die über sehr lange Zeit antijudaistische, antisemitische Stereotypen weitergeführt hat, bis weit in die 70er und 80er Jahre. Und noch heute findet man das noch in etlichen populären Büchern. Da ist wirklich viel, viel Arbeit noch zu machen. Und man muss... Oder man kommt dieser Sache nicht aus, indem man einfach diese Stellen streicht, sondern man muss sie aufarbeiten. Und das halte ich für ganz wichtig.
Ich würde es gern am fremden Ethos und am fremden Recht im Alten Testament festmachen. Da gibt es natürlich auch extrem fremdenfeindliche Stellen. Die werden dann immer schamhaft verschwiegen und die quasi die andere Seite sehr stark gemacht. Also, dass der Fremde auch Rechte hat im Gemeinwesen Israels. Und du ihn quasi wie deinen Nächsten lieben sollst. Das wird stark gemacht, das andere eher peinlich verschwiegen. Wenn man sich das genauer anschaut, das habe ich von Exegeten gelernt, ist interessant, gegen welche Gruppen sich die fremdenfeindlichen Texte im AT richten. Da geht es weniger um die Kulturfrage, weil die Frage heterogener Kultur im Alten Testament eigentlich normal war, sondern es geht eigentlich um Machtfragen und um Reichtumsfragen. Das heißt, die fremdenfeindlichen Texte richten sich vor allen Dingen gegen jene Gruppierungen oder Völker, die aufgrund ihres Reichtums, also beispielsweise Händler, ja, oder heute würde man sagen kapitalreiche Personen, die mit ihrer Kultur und mit ihrem Reichtum die Identität Israels bedrohen. Das ist zwar auch nicht fein, ja, aber das macht es nachvollziehbar oder nachvollziehbarer, weil man dadurch sieht, der Kern der Kritik ist eigentlich, oder der Begriff des Fremden im Alten Testament ist eigentlich gar nicht so sehr ein Kulturbegriff, sondern eine Frage nach den Rechten von fremden Personen. Und wenn ich jetzt als praktische Theologin die Heilige Schrift lese, lese ich sie lerntheoretisch. Ich glaube, dass man an der Geschichte dieser Texte sehen kann, dass quasi das Ethos, das in der Genesis formuliert wird, also jeder Mensch als Abbild Gottes, damals dermaßen revolutionär war, dass man sich das heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann oder überhaupt die Konzeption eines Rechtskorpus, also nicht nur eines Duldungskorpus, sondern eines Rechtskorpus für fremde Menschen, die vulnerabel sind. Und das Volk Israel funktioniert da und wir selber funktionieren da nicht anders als wir Menschen heute. Das eigene Ethos ist quasi überhaupt erst mal zu lernen. Und wenn wir uns heute anschauen, wenn man antirassistische Kampagnen macht, das dauert ja auch ziemlich lang, bis das rezipiert wird. Und ich lese die Heilige Schrift da auch als ein Buch, in dem man den Lernprozess beobachten kann, wie das Volk Gottes Schritt für Schritt und mühsam und mit vielen Rückschritten lernt, quasi die von Gott geoffenbarte Rechtsordnung im Blick auf Fremde zu verstehen, zu lernen und einzuüben.
Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung zu diesem Podcast, ob nicht der Rassismus für weiße Menschen sehr schwierig ist zum Begreifen, weil wir ihn ja selber nicht erfahren. Wir sprechen ja auch hier in einer Metaebene über ein Thema, das vor allem People of Color betrifft. Uns vor allem vor außen, uns, weil wir uns dafür interessieren. Das ist ja auch eine sehr schwierige Position. Wir alle drei, die wir hier sitzen, sind ja auch weiß und sprechen über Rassismus, sprechen über die historische Aufgabe, die die Kirchen haben in ihren Strukturen. Ja, also ich habe damit ein bisschen ein Dilemma, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht es Ihnen damit?
Die Problematik dabei ist sicherlich das, dass es entweder in eine Metaebene rückt oder in eine etwas patriarchale Ebene. Also man nimmt sozusagen die armen People of Color da hinein, die sie sonst nicht zu helfen wissen oder so. Also das ist ganz problematisch, auch wenn es gut gemeint ist natürlich, aber das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass die Strategie, People of Color wirklich zu Wort kommen zu lassen, ihre eigenen Auslegungen biblischer Texte zu hören, ihre eigene Theologie darstellen zu lassen und sich die als Beobachter wirklich einmal konkret vor Augen führen zu lassen, dass das am besten dagegen wirkt, gegen dieses Gefühl, wir beobachten welche, mit denen wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, sich anrühren zu lassen von dem. James Cone hat ja unter anderem die Lynchmorde in den USA verglichen mit der Kreuzigung Jesu und hat gesagt, dass die Schwarzen in den USA viel stärker nachempfinden können, was eigentlich das bedeutet, als jeder Weiße. Und ich glaube, er hat völlig recht damit. Und sich das erst einmal einzugestehen, was Sie angesprochen haben, dass wir eigentlich über Rassismus aus einer Beobachterperspektive reden, ist schon ein ganz wichtiger Schritt dazu, um das zu überwinden.
Also ich glaube, das Gottesbild ist das geringste Problem, das wir haben mit Blick auf Rassismus. Weil wenn ich mir da unsere empirischen Studien anschaue oder auch die Forschung, die es zum Gottesbild mittlerweile gibt, weltweit, da findet so ein massiver Umbruch statt. Also wo eigentlich Gott, das größere Problem ist, dass Gott entpersonalisiert wird. Ja. Also man glaubt eher an eine höhere Macht oder an eine Energie oder versucht Gott zu fassen als eine Wirklichkeit, die jenseits von Geschlecht und anderen irdischen Wirklichkeiten ist. Also das das Gottesbild ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem. Sozialwissenschaftlich ist das viel größere Problem, dass Religion in unseren Breitengraden, also in europäischen Breitengraden, wieder ganz stark als nationaler und kultureller Identitätsmarker benutzt wird. Und das heißt, was wir auch in der Forschung belegen können, zur Abgrenzung und zur Ausgrenzung von migrantischer Religiosität und von islamischer Religiosität. Also Rassismus zeigt sich ja heute nicht mehr in seiner biologischen Form, also in seiner biologistisch argumentierenden Form, sondern ist eigentlich eher ein Kulturrassismus, ja, und lebt von dem Konzept, es gibt quasi höherstehende und weniger hochstehende Kulturen. Das haben wir teilweise auch innerkatholisch. Also ich brauche jetzt nur an den Umgang mit anderssprachigen Gemeinden oder mit anderssprachigen Priestern denken. Da gibt es massive Probleme in dieser Hinsicht. Und das wäre eigentlich ein riesiges Übungsfeld, sich das anzuschauen. Das, was Sie angesprochen haben, dass Ihnen das selber so unangenehm ist, kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Also ich würde, glaube ich, nochmal weitergehen und sagen, die große Herausforderung ist, sich quasi wahrzunehmen, wie stark man selbst, ob man das will oder nicht, von rassistischen Wahrnehmungsformen geprägt ist. Ich bin in Ottakring aufgewachsen. Das war immer schon ein Ausländerbezirk. Und da hat man als Kind und auch ich als Kind irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, dass man beispielsweise mit den jugoslawischen Kindern im Park nicht spielt. Ja, da ist das Wort Rassismus nie gefallen. Aber das war mir als Kind sehr rasch klar, dass es hier quasi, heute würde ich sagen, Hierarchien gibt, auch in der Kinderpopulation, und dass man als Kind sehr gut aufpassen muss, mit wem man dann spielt. Ja. Und das ist natürlich unglaublich schmerzhaft, wenn man das wahrnimmt, wie sehr einen das geprägt hat und dass einem dann auch auf der sprachlichen Ebene immer wieder Sätze rausrutschen, wo man selber merkt, wenn man sich mit Rassismus beschäftigt, es steckt immer noch in meinem Kopf, ja, es steckt immer noch in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, diesen Prozess kann man niemandem ersparen, der sich damit wirklich ernsthaft auseinandersetzen will, eigenen Wahrnehmungsstrukturen da selbstkritisch wahrzunehmen. Und das tut weh und vielleicht geht es auch nie ganz weg. Ja? Wobei ich den Eindruck habe, junge Menschen tun sich da grundsätzlich etwas leichter, weil die schon in einer viel pluraleren Gesellschaft aufwachsen als jetzt meine Generation. Aber den Schmerz kann man, glaube ich, niemandem ersparen. Da muss man irgendwie durch, um eben auch hier zu lernen, was es tatsächlich bedeutet, dass alle Menschen gleich sind. Mir fällt zum Abschluss noch ein Zitat von der Hannah Arendt ein, das sie in ihren Totalitarismusstudien formuliert hat, wo sie sagt, die liberalen Gesellschaften des Westens haben überhaupt noch gar nicht den Schrecken erfasst, der in der jüdisch-christlichen Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen steckt, wenn nun plötzlich wirklich viele Menschen aus allen Kulturen dieser Welt auf engem Platz zusammenleben. Also, wie soll ich sagen, dieses Ethos von der Gleichheit aller Menschen, das ist nicht einfach und das gilt es in allen Generationen neu zu lernen und in einer globalisierten Welt werden die Probleme deutlicher sichtbar, aber ich sehe gleichzeitig die Chancen, das zu verändern, noch nie so groß wie heute. Aber es wird ein bisschen ein Kampf, das glaube ich auch.
Danke für diese Abschlussworte. Das war's wieder vom Podcast Diesseits von Eden. Danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.